Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich bin Anna und freue mich sehr, dass du heute mit mir Yoga üben möchtest.
Hallo.
Gigi.
Yes.
Seht ihr mich?
Hallo.
Dass man nochmal neu den Computer zu einer Art Fenster von einem Haus ins andere macht.
Also man hat die ganze Welt eigentlich zur Verfügung, um jetzt um 22.23 Uhr von der Couch in Bremen in irgendein Museum zu gehen.
Und dann versuch auch mal zu spüren, dass andere Leute mit dir Yoga üben, also dass du nicht alleine bist, sondern dass in ganz vielen Räumen gerade Leute in diesen Stream eingeloggt sind.
Was hätte ich heute gemacht, wenn es ein normaler Samstag gewesen wäre? Vielleicht wäre ich zu meiner Familie ins Rheinland gefahren. Oder aber ich wäre mit Freunden in Bremen am Osterdeich an der Weser spazieren gegangen. Wir hätten gemeinsam Abend gegessen und uns dann in eine Kneipe gesetzt. Aber unser Leben hat sich seit der Corona-Krise radikal geändert. In Zeiten der Kontaktsperre ist nichts von dem möglich. Bleibt möglichst zu Hause. Das ist der eindringliche Appell der Behörden und Politiker an alle Bundesbürger und Bürgerinnen. Was aber kann ich tun, damit mir daheim in meiner Wohnung nicht die Decke auf den Kopf fällt? In den vergangenen 2 Wochen habe ich erlebt, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, sich wenigstens online zu treffen, zusammen zu spielen, einfach zu reden, gemeinsam Dinge im Internet zu erleben. Viele Angebote im Netz sind aus Anlass der Krise noch neu dazugekommen. Leben in sozialer Distanz, online weniger allein, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Felicitas Böselager. Guten Morgen. In Zeiten sozialer Distanz vermisse ich meine Freunde und Freundinnen sehr, zumal ich beruflich bedingt alleine wohne in Bremen. Und so habe ich mir überlegt, dass es doch am schönsten wäre, wenn ich einen Abend mit meinen Freundinnen essen und ausgiebig über alles sprechen könnte, was uns gerade bewegt. Also haben wir uns online bei Skype verabredet. Ein Videomessenger, bei dem wir uns alle auf dem Bildschirm gegenseitig sehen und in Echtzeit miteinander sprechen können.
Hallo.
Gigi.
Yes.
Seht ihr mich?
Es ist Donnerstagabend und ich bin mit 3 Freundinnen zum gleichzeitigen Kochen bei Skype verabredet. Dazu haben wir alle unsere Laptops in unseren Küchen aufgebaut. Und auf meinem Bildschirm sehe ich jetzt die Köpfe der 3 nebeneinander, wie sie jeweils in ihre Kameras lächeln. Wir haben schon vorher ein Rezept abgesprochen. Es gibt gleich Spaghetti mit Tomaten-Auberginensoße.
Also alles, was es da in deinem Rezept angegeben wurde, gab es nicht in meinem Supermarkt, Carina.
No way.
Wir 4 haben zusammen Abi gemacht. Luisa, Carina, Caro und ich. Und jetzt wohnen wir über die Republik verteilt. Carina in Nürnberg, Caro und Luisa in Berlin, eigentlich nur 5 Fußminuten voneinander entfernt, und ich in Bremen.
Das Baby lebt.
Wie bitte? Es ist ein großes Hallo. Wir reden alle gleichzeitig und keiner versteht die anderen.
Ich glaube, wir müssen abwechselnd sprechen. Irgendwie müssen wir das hinkriegen.
Mit einem Handzeichen vielleicht.
Erzähl noch mal, Carina, erzähl noch mal den ganzen Ablauf, also wenn du möchtest.
Es ist eigentlich relativ einfach. Das Erste ist, man soll die Auberginen irgendwie einfach schneiden und dann mit ordentlich Salz und Pfeffer würzen.
Carina ist unter uns die Chefköchin und leitet uns an.
Warte mal, Carina.
Ja.
Muss man alles mit den Auberginen machen? Öl?
Ja, Öl, Pfeffer und Salz.
Oh, mein heißes Öl vergessen auf dem Ofen. Das raucht schon.
Es ist gar nicht so leicht, gleichzeitig zu skypen und zu kochen. Außerdem haben wir einen großen Redebedarf. Luisa ist seit 2 Wochen in Quarantäne und Caro gehört zur Risikogruppe, muss sich also besonders vor dem Coronavirus schützen.
Gehst du raus, Caro?
Wir gehen meistens so einmal am Tag spazieren oder so. Wir gucken von hier oben vom Balkon, so, wie viel Betrieb es hat und dann geht's los. Aber ansonsten ja, fahren wir es echt irgendwie ziemlich runter. Also, ja.
Also ich habe jetzt gemerkt, als ich in meiner Quarantäne war, auch mit Skype und allem drum und dran, wie sozial man einfach als Mensch aufgebaut ist. Man braucht sozialen Kontakt in real life. Das kannst du ziemlich schwierig nur kompensieren. Das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Auch wenn wir vielleicht gut damit sind, alleine klarzukommen für eine gewisse Zeit.
Wie lange müssen eure Nudeln kochen?
Ich habe meine jetzt schon reingetan.
Oh, meine müssen 14 Minuten kochen.
9 müssen meine.
Obwohl Kochen und Skypen eine kleine Herausforderung ist, ist es schön, dass wir alle das Gleiche machen. Außerdem tut es sehr gut, über die Dinge zu sprechen, die uns verunsichern und auch über die skurrilen Situationen.
Ohne Witz, ich habe wirklich als einzigster Deutscher, glaube ich, kein Klopapier und es gibt kein Klopapier mehr in meinen umliegenden Supermärkten zu kaufen. Ich besitze jetzt kein Klopapier. Könnt ihr das
verstehen? So langsam sieht es aus wie im Kochbuch. Naja, nicht ganz.
Wow.
Jetzt haben wir alle fertig gekocht, zeigen uns noch gegenseitig unsere Ergebnisse und essen jetzt zusammen.
Mein Essen schmeckt richtig gut. Redet ihr mit Leuten noch über andere Sachen als Corona?
Ja, immer nach einer halben Stunde.
Genau. Eine halbe Stunde Corona und dann normale Sachen.
Circa. Bitter.
Ich rede mit den meisten nur noch über Corona, wenn ich ganz ehrlich bin.
Wir reden an diesem Abend zum Glück auch noch über andere Sachen als Corona, aber es hat unser Gespräch schon bestimmt. Insgesamt skypen wir 4 Stunden lang.
Ich glaube, das habe ich so noch nie gemacht und ich finde, so hat es echt so ein bisschen was von Abhängen irgendwie.
Genau, das finde ich nämlich auch gut, weil man dann wirklich, man schafft es erstaunlicherweise wirklich zu reden. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das nochmal machen in der Corona-Zeit.
So, ich gehe jetzt ins Bett.
Jo, ich glaube ich auch.
Mach's gut. Ciao.
And we live on borrowed time, but this headshot's pretty good. I've been scheming for too long. I was starstruck by your mom. We fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to some friends of mine. Oh, friends of mine.
Obwohl die Welt gerade stillzustehen scheint, gibt es noch unzählige Möglichkeiten, Kultur zu erleben. Also abgesehen vom Lesen daheim oder Filme schauen. Zum Beispiel haben viele Museen, die ja von den Kontaktbeschränkungen besonders hart getroffen sind, ihre Ausstellungen digitalisiert. Das heißt, wir können sie von daheim auf unseren Computern umsonst besuchen. Ich bin auf die App Google Arts and Culture gestoßen, die einen Überblick bietet über fast alle Museen auf der ganzen Welt, die übers Internet zugänglich sind. Zusammen mit einem Freund will ich sie ausprobieren.
Ich stelle mir vor, dass man quasi durch ein leeres Museum geht und dann immer mal wieder auf einzelne Gemälde klicken kann. Ich frage mich, wie gut man sich so dem Bild nähern kann. Also ob man tatsächlich das Gefühl hat, dass man das so richtig erkunden kann. So, als ob man davor steht.
Ob die Kunst einen auch auf dem Tablet berühren kann?
Ja.
Ich sitze gerade mit meinem Corona-Buddy, so nenne ich ihn Lars, mein einziger Sozialkontakt in den Corona-Zeiten, in meiner Wohnung auf dem Sofa. Und wir versuchen, über eine App virtuell in Museen zu gehen.
Also jetzt hast du auf Maps geklickt und jetzt sehen wir auf einer Karte ganz viele bunte Punkte aufklicken mit Zahlen drin, so rote und orangene. Also man hat die ganze Welt eigentlich zur Verfügung, um jetzt um 22.23 Uhr von der Couch in Bremen in irgendein Museum zu gehen.
Ganz so, wie wir uns das gedacht hatten, geht es dann allerdings doch nicht. Man kann nicht jedes Museum besuchen, das auf dieser Karte verzeichnet ist. Also entscheiden wir uns, in ein Museum zu gehen, das wir beide eigentlich ganz gut kennen. Die Kunsthalle in Bremen.
Online-Ausstellung. Paula Modersohn Becker. Ich will jetzt mal auf so ein Bild klicken.
Okay.
Ich habe jetzt mal drauf.
Also du hast jetzt auf die Moorgrabenbrücke geklickt.
Es ist abstrakt. Wir sehen Bäume, wir sehen einen Fluss und eine Unterführung und damit dann auch eine Brücke.
Also ich muss sagen, dass jetzt, wo wir möglicherweise eingesperrt sind, nicht eingesperrt, aber eine Weile nicht raus dürfen, dass auch diese Skizzen schon bei mir was auslösen. Das Gefühl, ich würde gern auch selber über die Brücke laufen.
Ehrlich?
Ja.
Ich habe eher das Gefühl, dass ich so einen Blog-Eintrag lese, der auch eine Rezension dieser Ausstellung sein könnte.
Ach so. Du hast kein Ausstellungsgefühl?
Nein.
Glaubst du, dass du das Bild anders wahrnehmen würdest, wenn du davor stündest?
Ja, ganz sicher.
Also so richtig begeistert sind wir von dieser Online-Ausstellung jetzt nicht. Man scrollt sich einfach so durch die Bilder und man kriegt auch Kontext geliefert. Aber es könnte auch einfach ein Artikel über Paula Modersohn Becker sein. Und deswegen probieren wir jetzt in der App nochmal was ganz anderes aus.
Okay, wir machen das AC-Selfie.
Vergleichen Sie Ihr Selfie mit Kunstwerken aus Museen, die mit uns zusammenarbeiten.
Lächeln oder nicht?
Hier können wir jetzt unser Gesicht scannen lassen und das wird dann mit tausenden Bildern auf der ganzen Welt verglichen, um herauszufinden, welchem Porträt wir ähnlich sehen.
Also, 65% Übereinstimmung habe ich mit Miss Wardle von Thomas Fry und ich glaube, sie sieht mir wirklich ein bisschen ähnlich.
Nee.
Nee?
Also ja, doch. Doch.
Also sie hat ein Häubchen an, sehr rote Wangen, das ist schön. Locken.
Also sie hat was sehr Männliches, was du nicht hast.
Ein bisschen herb, ne?
Ja, ziemlich herb.
Das ist wirklich eine sehr lustige Idee, über Selfies Kunst zu entdecken. Aber so eine richtige Ausstellung ist es trotzdem noch nicht.
Ja, ja. Wir müssen jetzt eine andere Taktik wählen. Ich glaube, wir müssen nach Hause auf den Homescreen.
Wir fangen also nochmal von vorne an und gehen auf die Startseite von der App und gucken, was für Ausstellungen es alles gibt und klicken dann auf eine Ausstellung, die heißt
No Woman, No Cry. Zoom in.
Tauchen Sie ein in Chris Ophelis bewegende Betrachtung von Identitätspolitik.
Ja, auf einmal ist das eine richtige richtige so Online-Erfahrung.
Genau.
Man kann scrollen und es entwickelt sich etwas.
Wenn wir jetzt mit unserem Finger über das Tablet streichen, dann verändert sich die Perspektive auf das Bild. Aber es ist nicht so, dass wir von selber reinzoomen, sondern es ist eine Überraschung, was für ein Ausschnitt des Bildes wir sehen, wenn wir scrollen.
Und man sieht auch auf dem Bild, ist eine Woman of Color. Und sie weint, ja, vor allem weint sie.
Und sie steht im Profil.
Wow, man kann richtig nah ran zoomen.
Naja, das habe ich jetzt nicht gemacht, ne? Das ist automatisch. Die Tour führt uns ganz tief in das Bild, in einen kleinen, kleinen Punkt. Und zwar in eine ihrer Tränen. Und der Text sagt uns, die Träne in diesem rührenden Gemälde beinhaltet ebenfalls kollagiert Bilder von Londoner Teenagern, unter anderem hier Stephen Lawrence. Also er ist ein Mordopfer von 1993. Das ist halt eine richtige Geschichte, ne? Das ist halt so ein.
Und jetzt haben wir wieder das ganze Bild.
Ja, kann. Also es ist halt wirklich eine Kartografie des Bildes, eigentlich, die da vorgenommen wurde. Ah, und jetzt ist vorbei.
Das fand ich besonders. Und das fand ich auch anders, aber ein Mehrwert gegenüber dem Museum.
Ja, eine Museumsführung hätte das
gemacht. Ja, eine Führung.
Eine Führung hätte das
eine
gemacht.
Eine Führung hätte es gemacht.
Aber
wie gesagt, schaut euch die Tränen an.
Ja. Und hier ist es jetzt natürlich aber auch umsonst. Und in der Geschwindigkeit, wie man es gerne selber machen möchte.
Genau.
Ich glaube, bei mir ist die Luft raus.
Okay, ich muss dich noch zwei Sachen fragen. Ja. Weißt du noch, was du am Anfang gesagt hast, was du erwartest?
Ja, so eine richtige Erfahrung, so Museumsbesuch ist es nicht gewesen. Museum hat ja natürlich auch Atmosphäre, so. Da ist das Werk im Raum und du gehst drauf zu und manche Sachen kriegen dich und dann verweilst du da und dann setzt du dich mal hin. Es ist ja was Besonderes. Das war es hier jetzt in deiner Wohnung in Bremen. Das ist nicht das Metropolitan Art Museum und das ist nicht das Rijksmuseum in Amsterdam.
Nein, na? Natürlich nicht. Also was ich schön fand daran, ist, dass wir ja schon tendenziell in diesen Tagen ein bisschen angespannt sind und ich war schon entführt.
Hin und wieder.
Ja, also ich habe manchmal schon vergessen, dass ich gerade nicht, eigentlich nicht das Haus verlassen kann oder sollte.
Das war ein kleiner Urlaub.
Gerade habe ich einer Freundin erzählt, dass ich Sorge habe, sollte ich in Quarantäne müssen, dass ich mich auf mein Sofa setze und erstmal nicht mehr aufstehe, weil ich ja dann sowieso nichts zu tun habe und in Trägheit versinke. Aber da ja genau das für Körper und Psyche nicht besonders gut sein soll, habe ich vorsichtshalber angefangen, in meiner Wohnung Sport zu machen. Auf der Suche nach einem Online-Sportangebot bin ich auf eine Kölner Online-Plattform gestoßen, die sich von rausgegangen auf drinnen geblieben umbenannt hat und dort den ganzen Tag Livestreams anbietet. Man kann sich dort über PC oder Laptop online mit anderen verbinden und gemeinsam meditieren, tanzen oder auf Konzerte gehen und vieles mehr. Und das habe ich mir ausgesucht. Yoga.
Es ist Montagnachmittag und ich sitze in meinem Schlafzimmer. Auf meiner Yogamatte. Vor mir habe ich meinen Computer aufgebaut und hier beginnt jetzt gleich ein Yoga-Livestream für Anfänger. Jetzt gleich müsste es losgehen. Ich habe noch ein Wasser neben mich gestellt. Jetzt sehe ich eine junge Dame, auch in einem Wohnzimmer auf einer Yogamatte sitzen, im Schneidersitz. Sie hat ihre Haare zum Dutt gebunden. Hallo, und fängt sie an zu reden.
Ich bin Anna, komme eigentlich aus Köln und freue mich sehr, dass du heute mit mir Yoga üben möchtest. Das ist so ein bisschen das Ziel der heutigen Yogastunde, dass du dein Gedankenkarussell, was du vielleicht im Kopf hast, die ganzen Sorgen, die einem so in dieser neuen Situation durch den Kopf gehen, mal ein bisschen ruhen lässt für eine Stunde und für eine Stunde etwas mehr bei deinem Atem und deinem Körper bleibst.
So, jetzt knien wir uns hin. Ich knie auf meinen Fersen, lege meine Hände neben meinen Körper. Und lege meinen Kopf vor mich auf den Boden. Es ist ganz gut, weil man kann hier gleichzeitig in Chat schreiben und seine Fragen stellen. Das heißt, man hat dann trotzdem sozusagen eine Art Gemeinschaft. Und das ist auch der Vorteil daran, wenn man hier live mitmacht, weil man dann gleich auch Fragen stellen kann. Das ist was anderes, als wenn man sich das Video im Nachhinein anschauen würde. Jetzt sollen wir uns hinlegen und zwar auf den Rücken. Es ist nicht so leicht, weil man nicht so gut auf dem Rücken liegen und gleichzeitig gucken kann, was wir machen sollen.
Und dann versuch auch mal zu spüren, dass andere Leute mit dir Yoga üben, also dass du nicht alleine bist, sondern dass in ganz vielen Räumen gerade Leute in diesen Stream eingeloggt sind.
Also das hat jetzt schon sehr gut getan, diese Entspannung, muss ich sagen. Und auch die Vorstellung, dass andere das Gleiche gerade machen. So, jetzt geht's los mit der Bewegung. Ich setze mich jetzt in den Fersensitz.
Eine Übung, die deine Schulterblätter öffnet.
Jetzt habe ich die Arme so verschlungen wie zwei Schlangen vor mir und hebe die auf und ab und hebe dabei mich selber auch auf und ab. Mach das für die rechte und jetzt noch für die linke Seite.
Und dann ziehst du dich am rechten Arm nach vorne. nicht nach unten, sondern wirklich nur nach vorne, so weit du kannst. Und ausatmen lässt du deinen rechten Arm sinken und den linken nach oben mal bis zum Dreieck. Deine rechte Hand liegt entweder hier am Oberschenkel
oder am Unterschenkel. Das tut mir ganz schön weh an meiner Schulter. Da sieht man mal, dass es wahrscheinlich höchste Zeit war, das zu machen. Allerdings zeigt sich hier auch wahrscheinlich ein Nachteil von diesem Streaming, nämlich, dass ich jetzt nicht fragen kann, ob ich vielleicht was falsch mache und es deshalb wehtut. Oder ob es irgendeine andere Taktik gibt, damit umzugehen.
Einatmen, komm nach oben zurück für die andere Seite.
Kurze Pause. Zwischenfazit. Ich merke schon jetzt, obwohl wir erst in der Mitte sind, dass es mir extrem gut tut, mich so zu bewegen, nachdem ich jetzt ziemlich viel am Schreibtisch bin. Ich glaube, das war eine gute Idee, hier mitzumachen, aber jetzt warte ich nochmal weiter ab.
Dann kommst du an den matten Anfang und dann gehen wir kurz in einen Squat. Der Squat funktioniert so.
Jetzt hängt der Stream. Ja, also die kleinen Herausforderungen beim Daheimsport machen. Jetzt ist hier gerade Stopp und ich sehe nur ein sich drehendes Rädchen.
Ah, jetzt geht's wieder. Und es geht auch an der Stelle weiter, an der ich gerade aufgehört habe. Das ist gut.
Du musst jetzt nichts halten. Alle Muskeln umfassen.
Und ich darf entspannen. Das kommt mir auch zugute. Jetzt habe ich meine Knie auf meinem Bauch und wippe hin und her und spüre, dass meine Hüftknochen das sehr gut gebrauchen können.
Richte dich hier nochmal auf, Wirbel für Wirbel, mach deine Wirbelsäule gerade. Atme tief ein. Und aus. Danke, dass du mit mir Yoga geübt hast. Und was du da im Hintergrund hörst, ist die Kuckucksuhr meiner Mama. Das heißt, es ist tatsächlich 4 Uhr. Es war also eine Punktlandung. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich zumindest habe das gespürt, dass wir so viele Leute waren und zusammen geübt haben und fand es sehr schön.
Weil diese jetzt Zeit, in der ist wir die Yogastunde vorbei. Wir lagen gerade noch mal eine Weile auf dem Rücken und haben uns entspannt. Und sowohl der Entspannungsteil als auch der Bewegungsteil haben mir richtig gut getan. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich das mit anderen Leuten zusammen mache, absurderweise. Obwohl ich die Übungen ja ganz alleine in meinem Schlafzimmer gemacht habe. Und trotzdem durch diesen Live-Moment hatte ich das Gefühl, dass ich das halt mit mehreren zusammen mache. Und insgesamt, muss ich sagen, hat mir das jetzt echt richtig gut getan. In Krisenzeiten suchen Menschen verstärkt nach innerem Halt, nach Trost für die Seele. Und so ist es bestimmt kein Zufall, dass am vergangenen Sonntag fast doppelt so viele Menschen den katholischen ZDF-Gottesdienst im Fernsehen verfolgt haben wie im Jahresdurchschnitt. 1,43 Millionen Zuschauer haben sich die Messe angesehen. Aber auch Streaming, also Online-Gottesdienste, haben großen Zulauf, seit die Gläubigen wegen der Corona-Krise nicht mehr in die Kirche gehen dürfen. Als gebürtige Rheinländerin bin ich in einem katholischen Umfeld aufgewachsen. Unter meinen Freunden und Verwandten sind viele Gläubige. Wie ist es, diese alte Gemeinschaft online zu erleben?
Unsere Hilfe ist im Namen des
Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat.
Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Mit diesem Lied beginnt die Sonntagsmesse der Gemeinschaft junger Malteser in München. Ich sehe sie mir über einen wackeligen Stream mit miserabler Tonqualität auf dem Computer an. In einem kleinen Raum im Dachgeschoss steht der Kaplan der Gemeinschaft Georg Längerke vor einem Altar. Er trägt ein Priestergewand und wer sonst noch im Raum ist, kann ich nicht sehen. Es werden ohnehin nicht viele Menschen sein.
Wir fünf hier in der Gemeinde junger Malteser und ihr, die ihr mit uns verbunden seid zu Hause, die ihr zu Hause mitbetet, die ihr gewissermaßen ein Fenster aufgemacht habt zu uns.
Unter dem Bildschirm des Streams wird die Zahl 98 angezeigt. Mindestens so viele Menschen schauen sich gerade gleichzeitig diesen Malteser-Gottesdienst an. Eine von ihnen ist Mariella von Teufel. Die 61-Jährige, die selber für die Malteser aktiv ist, wohnt in der Nähe von Freiburg. Weil sie eine Chemotherapie bekommt, gilt sie als Risikopatientin, muss jetzt viel alleine sein. Dass sie nun nicht mehr in die Kirche gehen kann, hat sie besonders hart getroffen.
Das war schon irgendwie ein Schock und plötzlich der Gedanke, wow, das, was mir doch so wichtig ist, jetzt für eine Weile und wer weiß wie lange nicht mehr mitfeiern zu können und auch sozusagen dadurch ein bisschen in die Einsamkeit auch im Glauben zu gehen. Es war schon ein bisschen ein Schock.
Der Herr ist mein Hirt, er führt mich am Wasser des Lebens.
So klingt der gleiche Gottesdienst in der Rhön. Diese Aufnahme hatte mir mein Freund Max Thiel geschickt. Er hat sich gemeinsam mit seiner Frau und 4 Freunden, sie sind gerade alle in einem Haushalt, zum Beten getroffen.
Der Gang in die Kirche war ein besonderer, da wir die Kirche in unser Wohnzimmer reingeholt haben und dort einen großen Beamer stehen haben, wo wir eigentlich normalerweise abends mal einen Film gucken. Und ich habe schon gesagt, es war die gemütlichste Kirchenbank, in der ich je saß. Wir saßen alle in unseren Wohnzimmersesseln.
Und hier streamen Elisabeth und Konrad Soden den Gottesdienst in München. Das junge Ehepaar wohnt eigentlich nur wenige Minuten mit der Tram von der kleinen Kapelle der Gemeinschaft junger Malteser entfernt.
Also ich finde es ziemlich befremdlich und wir spielen uns da, glaube ich, gerade noch so ein bisschen ein. Also tatsächlich kommt man sich auch ein bisschen komisch vor der Leinwand niederzuknien.
Also es ist befremdlich erstmal und es ist eine Hilfe, wenn man dann einfach alles ganz normal mitspricht und alles mitsingt, wird es zumindest für mich normal. Ja.
Schon eine skurrile Situation, kniend vor einem Laptop. Nach der Messe habe ich die Gelegenheit, Kaplan Georg Lengerke zu interviewen. Ich rufe ihn an und er nimmt sich per WhatsApp, also wieder übers Internet, auf. Gibt es Verhaltensregeln fürs Beten im Stream, frage ich ihn.
Mein erster Vorschlag ist, dass man sich nicht lange damit aufhält, sich zu fragen, was man sonst so vor dem Bildschirm macht. Also ob man jetzt nasebohrend arbeitet oder Chips essend Netflix guckt oder bügelnd irgendwelche Talkshows konsumiert, sondern dass man nochmal neu den Computer zu einer Art Fenster von einem Haus ins andere macht.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ob Corona-Infektion oder Blindheit.
Immer wieder blickt der Kaplan während seiner Predigt in die Kamera, zu den Menschen, die er nicht sehen kann.
Am Anfang, muss ich gestehen, war das schon auch sehr komisch, diese Kamera immer dabei zu haben und zu wissen, eine nicht bekannte Zahl anderer schaut jetzt noch zu.
Früher, also vor den Kontaktbeschränkungen, waren in den Messen der Gemeinschaft bis zu 40 Personen. Durch den Stream hat sich die Gemeinde mehr als verdoppelt, erzählt der Kaplan. Lengerke macht die Erfahrung, dass sich viele Menschen in der Krise fragen, wie das eigentlich ist mit Gott und der Welt.
Die sind natürlich jetzt noch mehr alleingelassen, weil sie keine konkrete örtliche Anlaufstelle haben. Und meine Erfahrung ist, dass die Menschen jetzt sehr stark nach Hilfe, auch telefonischer Art, suchen. Aber auch ganz viele, die einfach sich plötzlich vor Fragen gestellt sehen, die sie sonst nicht so hatten, weil der Alltag so lief. Und plötzlich sind sie auf sich allein gestellt und fragen, was das Leben eigentlich noch bedeutet, außer rausgehen und arbeiten und funktionieren und einkaufen und so einen täglichen Trott zu haben.
Für die Menschen, die die Gemeinschaft suchen, könne so ein Stream deshalb auch nur eine Notlösung sein. Ich habe nach meinen Gesprächen trotzdem das Gefühl, dass hier eine Art Online-Gemeinde entstanden ist und frage meinen Freund Max Thiel, ob er es auch so wahrgenommen hat.
Es nimmt einem so ein bisschen die Einsamkeit. Es ist irgendwie schön, miteinander zu beten und zu singen. Und über dieses Streaming-Angebot hat man auf jeden Fall das Gefühl, in dieser Gemeinschaft und darüber hinaus auch aufgehoben zu sein.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. The good God, let me give you my life. Take me to church.
Inzwischen habe ich ja ein paar Dinge ausprobiert, die man online gemeinsam unternehmen kann, und jedes Mal ist eine Art Gemeinschaft entstanden. Nicht ganz zu vergleichen mit physischem Kontakt, aber trotzdem hatte ich nie das Gefühl, alleine zu sein. Über die Chancen und die Grenzen von sozialer Interaktion im Internet will ich mit einer Expertin reden. Maike Luhmann ist Professorin für Psychologie, und weil ich auch sie gerade nicht treffen kann, hat sie sich für unser Telefongespräch extra eine App runtergeladen, damit ich es in besserer Tonqualität aufzeichnen kann. Als erstes möchte ich von Frau Luhmann wissen, ob sie so wie ich im Homeoffice ist.
Ich bin gerade im Homeoffice, richtig.
Sie sind Professorin für Psychologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Sie sind spezialisiert auf Einsamkeit. Wie gehen Sie jetzt mit dieser sozialen Distanz um?
Ja, das ist natürlich eine Situation, in der man seine eigenen Forschungsergebnisse mal in der Praxis anwenden kann auf sich selber. Ich denke, ich gehe damit um, so wie viele andere auch. Viel Kontakt halten mit Verwandten, mit Freunden, über die Möglichkeiten, die man da hat, über Handy und so weiter.
Der Titel dieser Sendung, der ist eine Frage, der heißt nämlich Online weniger allein. Kann man online weniger allein sein?
Ja, natürlich kann man das. Also die digitalen Medien wurden in den letzten Jahren oft verteufelt, aber ich glaube, jetzt zeigt sich, was für eine Riesenchance sie auch bieten. Denn wir können dadurch einfach auf eine ganz andere Art Kontakt halten mit denen, die uns lieb sind, die nicht bei uns sein können. Es macht einfach einen Unterschied, wenn man zum Beispiel mit jemandem nur telefonieren kann oder vielleicht sogar nur einen Brief schreibt, was jetzt auch nicht schlecht ist, oder wenn man über Skype oder über WhatsApp wirklich miteinander telefonieren kann, sich sehen kann über Video. Dadurch erzeugt man eine ganz andere Art von Nähe.
Nur dadurch, dass man sich anschauen kann.
Das macht schon einen Unterschied, genau. Also einfach zu sehen, wie der andere auch reagiert, wie er zuhört, die Mimik, das macht tatsächlich einen Unterschied.
Und was sind Grenzen von so einer digitalen Kommunikation, von so einer digitalen Gemeinschaft?
Die Grenzen sind natürlich, dass die körperliche Nähe natürlich nicht ersetzen können. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, die Kommunikation über die digitalen Medien ist sicher geeignet, um jetzt sich nicht völlig aus dem Blick zu lassen und sich vielleicht auch gegenseitig zu unterstützen. Aber wir werden uns alle darauf freuen, wenn wir uns wieder richtig nah sein können.
Gibt es auch Grenzen für verschiedene Gruppen in unserer Gesellschaft, vielleicht auch für solche, die von der sozialen Isolation besonders getroffen sind?
Ja, also an wen ich besonders denken muss, wenn Sie über Grenzen sprechen, das sind natürlich gerade die Menschen, die vielleicht auch nicht den Zugang haben zu den neuen technologischen Möglichkeiten. Da fallen einem als allererstes natürlich ältere Menschen ein, die kein Smartphone besitzen, keinen Internetanschluss haben, aber auch andere Menschen, die aus welchen Gründen auch immer da nicht so Zugang haben.
Sie haben das eben schon, dieses Thema, angesprochen. Es gab ja vor Corona-Zeiten so Phänomene wie Social Media Detox oder Menschen, die die sozialen Netzwerke verteufelt haben oder einfach so eine Zeit lang auf ihr Handy verzichtet haben. Ist es auch jetzt klug, nicht immer online zu sein?
Definitiv ist es auch jetzt immer noch klug, einen guten Umgang mit dem Handy und mit den sozialen Medien zu finden. Also Kontakt halten, immer gerne, aber wenn es darum geht, sich zum Beispiel zu informieren, da muss man sicher eine gute Balance für sich finden. Da unterscheiden sich Menschen auch sehr stark. Manche sind die ganze Zeit unterwegs und lesen eine Schlagzeile nach der anderen in so einer Phase. Andere halten sich davon eher fern, um sich selber zu schützen. Dann gibt es natürlich auch diejenigen, die vielleicht etwas anfällig sind für Fake News. Da muss man wirklich sehr, sehr schauen, dass man sich da nicht verrückt machen lässt durch das, was einem auf dem Smartphone so angeboten wird. Aber wenn es jetzt rein darum geht, Kontakt zu halten mit Menschen, die die man kennt oder auch mit Menschen, die man online getroffen hat, die einen unterstützen, dann ist da überhaupt nichts gegen zu sagen.
Dann kann der Skype-Account auch den ganzen Tag nebenher laufen.
Ja, also wenn man dann natürlich noch seinem anderen Leben nachgehen kann, ja, genau.
Haben Sie außer den Online-Lösungen auch noch andere Tipps, was man jetzt gegen Einsamkeit in den eigenen vier Wänden machen kann?
Ganz wichtig ist, dass man versucht, einen regelmäßigen Tagesablauf beizubehalten. Also ich glaube, das Schlimmste, nicht das Schlimmste, aber etwas, was vielen Menschen jetzt schwerfällt, ist wirklich so eine Struktur im Leben beizubehalten. Und man könnte dazu neigen, etwas mehr zu versumpfen, sage ich mal, jetzt nur noch Serien zu schauen auf dem Fernseher oder sowas. Und das ist sicher keine so gute Idee in dieser Phase, weil wir wissen, dass das über längere Zeiträume auch die Stimmung verschlechtert. Deswegen wäre mein Tipp, auf jeden Fall zu versuchen, dass man weiterhin morgens aufsteht, sich anzieht, einmal am Tag rausgeht. Das dürfen wir ja noch, solange wir keine anderen Menschen dort treffen. Das Leben, was wir noch haben, so weit, so gut wie möglich weiterleben. Das schützt dann auch gegen schlechte Stimmung und dann auch gegen Einsamkeit.
Frau Luhmann, vielen Dank für das Gespräch. Etwas mehr als zwei Wochen waren Großveranstaltungen mit über 1000 Personen die ersten Dinge, die abgesagt wurden. Das einzige Massenevent, das seitdem in Deutschland noch stattgefunden hat, war am vergangenen Wochenende der sogenannte Hackathon der Bundesregierung. Eine Veranstaltung, die komplett im Internet gelaufen ist, mit etwa 43.000 Menschen. Die Bundesregierung hatte gemeinsam mit 7 Online-Initiativen dazu eingeladen. Bei einem Hackathon treffen sich Software- und Hardware-Entwickler, um digitale Lösungen für bestimmte Probleme zu finden. In diesem Fall ging es um Probleme, die uns seit der Corona-Krise beschäftigen. Ich habe diese Riesenveranstaltung von zu Hause aus im Internet beobachtet. Auf dem Bildschirm meines Computers flimmern Disco-Lichter. Meine Boxen sind dem Bass dieser Online-Party nicht gewachsen. Im Stream sehe ich einen DJ, der einsam an seinem Pult alles gibt. Das hier ist die Abschlussparty des Hackathons der Bundesregierung. Hackathon, das bedeutet in diesem Fall, dass sich Programmierer, Kreative und Entwickler übers Internet zusammenschließen und gemeinsam digitale Wege im Umgang mit der Corona-Pandemie erarbeiten. Rechts unten im Bildschirm erscheint ein neues Fenster. Dort hält einer der Organisatoren ein Bier in die Kamera und prostet den rund 30.000 Menschen zu, die an dieser Online-Party teilnehmen. Das sind aber längst nicht alle, die beim Hackathon mitgemacht haben.
Und ich glaube, ihr als Teilnehmer mit euren Projekten habt allen in Deutschland und weltweit Hoffnung gemacht.
43.000 Menschen waren vergangenen Freitag bis Sonntag Teil des Hackathons, der sich unter dem Hashtag Wir versus Virus versammelt hat. Wir gegen das Virus. Da wurden zum Beispiel Apps für mentale Gesundheit entwickelt oder solche, die einem zeigen können, ob es im eigenen Supermarkt noch bzw. wieder Klopapier gibt. Insgesamt wurden dabei rund 1.500 Projekte erarbeitet. Ich will wissen, wie es war, Teil von so einer großen Online-Gemeinschaft gewesen zu sein und habe mich deshalb zu einer Videoschalte mit einem der unzähligen Entwicklerteams verabredet. Hallo, ja, Felicitas, könnt ihr mich hören? Oder?
Das war eigentlich wichtig. Das war wichtig.
Oder? Hört ihr mich jetzt? Nee.
Ja, doch, hallo.
Ah, hi. Hallo. Ja, ich musste einmal, ich habe so viele Mikrofone an diesem Computer angeschlossen. Ich musste einmal das Richtige aussuchen.
Wunderbar.
Auf meinem Bildschirm erscheinen in verschiedenen Fenstern 7 freundliche Gesichter. Daniela, Gudrun, Dimi, Lisa, Stefan, Miriam und Tobias. Die 8. im Bunde, Julia, hat heute keine Zeit. Sie alle wohnen an unterschiedlichen Orten in Deutschland, von Lübeck bis Augsburg, sind zwischen 30 und 55 Jahre alt und kannten sich vorher nicht. Ich stelle mir vor, es ist Freitagabend und jetzt sind, ihr wart ja insgesamt 8 Leute, die sich noch nie gesehen haben und müssen jetzt ein Produkt zusammen entwickeln. Wie macht man das?
Das ging einfach auch dadurch, dass wir einfach auf den anderen geachtet haben und mitbekommen haben, was läuft da, nachgefragt haben. Das kam einfach dadurch, dass wir alle sehr offen und wertschätzend miteinander umgegangen sind. Das
heißt, erzählt mir die 55-jährige Gudrun Neuper. Die Organisationsbereiterin ist beim Surfen im Internet auf den Hackathon aufmerksam geworden und hat sich dann auf der Seite wir-versus-virus-hackathon.org als Teilnehmerin angemeldet. Alle Teilnehmer haben sich dann in einem großen Slack-Channel versammelt. Das ist eine Art Online-Gruppenarbeitsplatz. Und von dort aus haben sie sich in kleinere Gruppen verteilt. Diesen Kanal haben die Initiatoren, also unter anderem die Bundesregierung, eingerichtet. Wenn Gudrun spricht, dann erscheint ihr Bild groß auf meinem Screen. Familiarize, so heißt die App, die dieses Team entwickelt hat. Sie soll helfen, die Kommunikation in der Familie zu verbessern, wenn alle wegen Corona, Homeoffice und Kontaktbeschränkungen unter Strom stehen. Dani Rogge erklärt mir, wie das funktionieren soll.
Wo man ganz einfach sein Stimmungsbild anhand von, ach, bei mir ist gerade Sonnenschein oder hier kommt gerade Sturm auf, einfach in der App anklicken kann. Und die App fragt auch regelmäßig nach, dass sie sagt, wie ist dein Wetter heute? Und dann kriegt man so einen Impuls, sagen, naja, Sonne ist es jetzt gerade nicht mehr, ich mache mal auch bewölkt.
Die Idee ist, dass diese Online-Kommunikation die Offline-Kommunikation unterstützen kann. Noch ist die App nicht fertig, aber das Team will sie unbedingt, sobald es geht, auf den Markt bringen. Selbst durch diese Online-Schalte merke ich ihnen ihre Euphorie an.
Also nach den 48 Stunden am Sonntagabend, als wir Push the Button alles veröffentlicht haben, wir fertig waren, auch nichts mehr machen konnten, wir auch wirklich erledigt waren, weil wir haben Vollgas gegeben. Und dann hätte jetzt jeder sagen, so tschüss, ich gehe jetzt ins Bett, das war's. Und also ich hatte richtig Schmerzen. Ich wollte gar nicht den Call verlassen. Ich wollte nicht auflegen, sondern wollte, jetzt sind die einfach weg. Ich kann ja nicht einfach den Bildschirm dicht machen.
Als ich frage, ob sie das Gefühl hatten, dass sie durch ihre Gruppe und ihre gemeinsame Aufgabe online weniger allein waren, nicken mir 7 Köpfe entgegen. Für die 30-jährige Lisa war es auch ein Kampf gegen die Kapitulation vor dem Virus.
Ich fand es auch schön zu sehen, dass andere auch Dinge verändern wollen und nicht einfach sagen, hier Coronavirus, alles ist so schlimm und da auch mit einer Leidenschaft dabei sind. Das hat mich total umgehauen, muss ich sagen.
Wie viele der anderen Teams will auch unser Team über den Hackathon hinaus weiter an ihrem Projekt arbeiten. Die Bundesregierung prüft gerade noch, welches der Projekte sie dauerhaft fördern will. Wer ganz viel Zeit hat, kann sich übrigens Videos zu allen Projekten auf YouTube ansehen. Das war das Wochenendjournal. Leben in sozialer Distanz, online weniger allein. Mein Name ist Felicitas Böselager und ich bedanke mich fürs Zuhören. Nach den Nachrichten folgt jetzt gleich die Sendung Klassik Pop etc. Heute mit den Jazzmusikern Eva Klesse und Philipp Frischkorn. Haben Sie ein schönes Wochenende, vielleicht mit einem Online-Besuch in einem Museum und bleiben Sie gesund.